Am Anfang war es 9 Uhr und Gott musste an die Arbeit gehen. Er füllte einen Antrag aus, um Licht und Dunkel zu trennen. Er dachte darüber nach, Sterne zu erschaffen, um die Nacht schöner zu machen und Planeten, um den Himmel zu füllen. Aber dann dachte er daran, dass es nach viel Arbeit klang. Und außerdem dachte Gott, das sei gar nicht sein Job. Also beschloss er, früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Am dritten Tag dann trennte Gott das Wasser vom trockenen Land und er machte das ganze Land flach, eben funktional, sodass die ganze Erde, siehe da, wie Norddeutschland aussah. Er dachte darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungel und Wälder zu schaffen, aber dann entschied er, dass es sich nicht lohnen würde. Und Gott schaute an, was er gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und Gott schuf eine Taube, die durch die Luft fliegen, einen Karpfen, der im Wasser schwimmen und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Und Gott dachte darüber nach, 1 Million anderer Tiere in allen Größen und Formen und Farben zu schaffen, aber er konnte keine rechte Begeisterung für weitere Tiere aufbringen. Und um ganz ehrlich zu sein, von der Katze war er auch nicht mehr so überzeugt. Außerdem war es schon Zeit für den Spätfilm. Also schaute Gott an, was er gemacht hat und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Gott sei Dank ist der Schöpfungsbericht völlig anders. Es heißt dort, und Gott sprach und es wurde. Und Gott beurteilte die Dinge und Lebewesen, die er geschaffen hatte und sagte, es ist gut so. Und das Gesamturteil, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, lautete sogar, es ist sehr gut so. Und auch wir können uns an seiner Schöpfung freuen. Es gibt nicht nur das flache Norddeutschland, es gibt die wunderbare Schweiz mit ihren majestätischen Bergen. Und es gibt nicht nur Katzen, sondern es gibt auch Hunde, Kühe und so weiter. Und über 1 Million verschiedene Tierarten. Und täglich werden noch neue entdeckt. Und sie funktionieren. Jedes Tier hat seine Funktion im Ökokreislauf. Aber nicht nur das. Gott hat nicht nur alles funktional geschaffen, er hat auch Schönheit geschaffen. Jedes Tier, jede Pflanze, jede Landschaft hat ihre eigene Schönheit. Und bei manchen fällt uns das ganz besonders auf. Denken wir vielleicht an die bunt schimmernden Libellen, wenn sie im Sonnenlicht umherschwirren, an die verschwenderische Farbenvielfalt von Fischen, an die Schönheit einer Bergwiese mit ihren blühenden Blumen. Und ganz besonders in der Schöpfung drückt sich eine Eigenschaft von Gott aus, nämlich Freude. Und Gottes Absicht ist, dass seine Schöpfung seine Freude widerspiegeln soll. Einfach die Freude darüber zu existieren und zu wissen, dass die eigene Existenz gut ist. Und zwar deswegen, und das gilt auch für uns, zwar deswegen, weil jeder von uns von Gott geschaffen ist, gewollt ist, geliebt ist und weil Gott mit mir unterwegs ist, an meiner Seite. Gott ist also ein Gott der Freude. Und auch Jesus kam als Freudenbringer in diese Welt. Schon bevor Jesus auf dieser Welt ist, erfreut er die Menschen, zum Beispiel seine Mutter Maria. Als Maria realisiert hat, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird, spricht sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott. Und auch der Engel spricht zu den Hirten, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Gott ist ein Gott der Freude. Das ist eine seiner Eigenschaften. Was nicht heißt, dass Gott nicht Schmerz oder auch Zorn kennen würde. Im Gegenteil, immer da, wo Menschen sich von Gott abwenden, oder Christen seine Gebote missachten, da empfindet Gott Schmerz und Zorn. Schmerz und Zorn darüber, dass Menschen Gottes Güte nicht erkennen. Und auch Jesus war sehr wohl mit Schmerz vertraut. Von ihm heißt es in Jesaja 53,3, Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Aber der Schmerz Gottes, genauso wie der Zorn Gottes, das ist eine vorübergehende Reaktion auf eine gefallene Welt. Schmerz und Zorn werden für immer aus Gottes Herzen verbannt sein, wenn er eine neue Welt geschaffen hat. Eine Welt, die den ursprünglichen, geplanten und gedachten Zustand wiederherstellt. Eine Welt ohne Sünde. Eine Welt, in der Menschen Gott sehen können und in seiner Gegenwart leben. Und in dieser Welt wird dann ausschließlich Freude herrschen. Denn Freude entspricht Gottes Grundeinstellung. Ein Zitat von C.S. Lewis, das ich witzig finde, aber auch sehr nachdenkenswert. Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Als Nachfolger von Jesus entscheiden nicht wir, ob wir uns nun freuen oder griesgrämig durchs Leben gehen. In der Bibel wird Freude nicht als eine Möglichkeit beschrieben, sondern es ist eine Aufforderung. Und Freude ist ja auch ein Teil der Frucht des Geistes, ein Geschenk des Heiligen Geistes an uns und verbunden mit der Aufforderung, dieses Geschenk auch wirklich auszupacken. Wir als Kinder Gottes sollen Gottes Freude über die Schöpfung und uns Menschen widerspiegeln. Ja, auch wir Christen in der Schweiz und in Deutschland. Ich weiß nicht so genau, wie es um euch Schweizer steht, aber wir Deutschen sind nicht als Weltmeister und Feierbiester bekannt. Also wir sind mehr die Ängstlichen, die Pessimistischen, die überall so die Schwierigkeiten sehen. Vielleicht habt ihr den Begriff German Angst schon mal gehört, gerade in den letzten Jahren aufgekommen, in Zeiten der Corona-Pandemie und in Zeiten jetzt des Ukraine-Krieges. Viele Menschen haben sich zurückgezogen auf das eigene Sofa zu Hause, um die Sorgen zu kultivieren und sich einfach abzukapseln, nichts mehr mit Menschen zu tun zu haben, mutlos zu werden. Und viele Christen teilen dieses allgemeine Lebensgefühl der Gesellschaft. Freude zu haben in diesen Zeiten, allein schon der Gedanke daran klingt irgendwie absurd. Und wer jetzt denkt, das ist ein neues Phänomen oder ein deutsches Phänomen, der täuscht sich. Denn damit stehen wir nicht alleine. Schon im Neuen Testament gibt es eine ganze Menge an Aufforderungen an die Christen, sich zu freuen. Und ganz besonders schwer mit der Freude haben es wohl die Christen in Philippi gehabt. Dann Paulus schreibt ihnen: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Haben wir es genau gelesen? Die ganze Zeit sich freuen? Ist das nicht vielleicht etwas realitätsfern? Muss ich meinen empfundenen Schmerz unterdrücken? Gibt es nicht Zeiten und Situationen, in denen sich kein Mensch freuen kann? Tod eines lieben Menschen, Krankheit, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Terror, Krieg, Hungersnöte, Corona. Soll ich da mit einem Dauergrinsen im Gesicht herumlaufen? Ist die Aufforderung, sich zu freuen, so zu verstehen? Ich denke nicht. Denn wenn wir den Vers genau lesen, heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Und genau das ist es, was uns als Christen unterscheidet. Unser Fokus liegt auf dem auferstandenen Herrn, nicht auf den Umständen. Ich darf mich freuen, weil Gott mir immer nahe ist. Ich bin nie alleine, auch wenn schwere Zeiten da sind, wenn ich schwierige Situationen bestehen muss. Ich weiß, ich muss diese Situation nicht alleine durchstehen. Jesus ist mit mir, immer. Das ist sein Versprechen und genau das ist der Grund zur Freude, mitten im Leid. Der starke Gott, der alle Optionen hat und der Gott, der mich liebt und mir versprochen hat, dass alles, aber auch wirklich alles zu meinem Besten dient, dieser Gott ist an meiner Seite. Und darüber kann und soll ich mich freuen. Freude entspringt zu einem großen Teil einer bestimmten inneren Grundhaltung. Die Psychologie erinnert uns daran, dass zwischen dem, was uns passiert, und unserer Reaktion darauf eine Wahrnehmung dieser Ereignisse liegt. Ihr kennt alle das klassische Beispiel, das 500 Milliliter Glas gefüllt mit 250 Milliliter Saft. Die einen sagen, halb voll, Die anderen sagen, halb leer. Ganz viel hängt von meiner Anstellung ab. Denken wir zum Beispiel an Paulus. Der hatte unschuldig 40 Peitschenhiebe auf den Rücken bekommen. Sein Rücken war blutig und offen. Seine Füße waren in den Block eingeschlossen. Er saß in einem kalten, dunklen, feuchten Loch. Ratten und Kakerlaken waren um ihn herum. Und was macht er? Er beginnt mitten in der Nacht eine Lobpreissession. Verrückt dieser Mann? Ja, schon, wenn man nur vom Hier und vom Heute ausgeht. Doch Paulus hat vom Ziel her gelebt, von dem, was noch kommen wird. Und so kann er im Gefängnis beginnen, Gott zu loben. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun, so nach dem Motto, don't worry, be happy. Sorg dich nicht, sei doch einfach glücklich und wenn ich es mir nur oft genug vorsage, dann wird es schon irgendwie passieren. Nein, Paulus weiß, was in der Zukunft kommen wird. Er kennt die Verheißungen Gottes. Er weiß genau, worauf sein Leben hinausläuft. Und er ist felsenfest davon überzeugt, dass Gott alles genauso wahr machen wird, wie er es vorhergesagt hat. Und genau darum kann er Gott loben. Er freut sich im Herrn, nicht ohne ihn. Er produziert nicht aus sich heraus Freude, sondern er freut sich daran, dass Gott gesagt hat, eine Stelle aus Offenbarung 21, 3 bis 5. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott wird Zukunft sichtbar bei uns sein. Und er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Leid mehr geben. Das ist die Zukunft der Christen. Und diese Zukunftsaussichten, die sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Das sollte ein Teil unseres Lebens werden. Und dann kann ich viele Ereignisse ganz anders wahrnehmen. Es geht nicht darum, Schmerz zu verdrängen. Schmerz ist eine traurige Realität in dieser gefallenen Welt. Aber ich darf mich daran freuen, dass in dieser neuen Welt es keinen Schmerz mehr geben wird und dass diese neue Welt ewig dauern wird. Ein Freudenfest, das nie aufhört. Und wenn ich das in meinem Herzen trage, auch in meinem Kopf, dann wird es meine Wahrnehmung dieser Welt verändern. Es verändert meine Grundeinstellung zu diesem Leben. Dieses Leben ist eine Reise zu dem Leben, das von ewiger Freude geprägt ist. Das hier ist nicht alles. Es ist eigentlich sogar nur ein sehr kleiner Teil. Was verändert sich in meinem Leben, wenn ich Freude habe? Leben aus Freude gibt mir Kraft. Juda war unter Nehemia nach Jerusalem zurückgekehrt. Mit einem gewaltigen Kraftakt hatten sie es geschafft, gegen den Widerstand der umliegenden Bewohner die Mauer wieder aufzubauen. Sie hatten sich so einigermaßen eingerichtet und nun war der Tag, an dem sich alle versammelt haben, um das Gesetz, um die Weisungen Gottes zu hören. Die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, sodass sie es verstanden. Und das Volk war tief betroffen. Sie waren so ehrlich zu sich selbst, dass sie erkannten, wo sie nicht nach den Weisungen Gottes gelebt hatten. Sie trauerten und sie weinten und sie taten Buße. Aber Nehemia und die Leviten ließen das Volk nicht in der Trauer. Sie sagten, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude an meinem Gott, das ist es, was mir Kraft gibt. Das ist es, was mich stark macht, was mich motiviert, Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. Freude gibt Kraft und Mut zum Leben. Und letztlich macht Freude das Leben erst lebenswert. Leben aus Freude, wenn wir uns wirklich freuen können, lässt Sünde nicht reizvoll erscheinen. Wenn wir uns freuen, verliert Sünde ihren Reiz. Denn wir haben ja schon das gefunden, was wir suchen, nämlich das Glück, diese Freude. Und ein Ziel für unser Leben sollte sein, dass wir unser Leben so organisieren, dass Sünde für uns gar nicht verlockend aussieht. Wenn Mutter Teresa im Straßenverkehr unterwegs gewesen wäre, hätte man sicher nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich beherrschen müsste, den anderen nicht Schimpfwörter an den Kopf zu schmeißen. Warum? Es erschien ihr einfach nicht reizvoll. Sie hat einen viel besseren Weg gefunden. Die Freude an Gott gab ihr Stärke. Ein Leben aus Freude ist eine Einladung an Menschen, Jesus nachzufolgen. Warum sollte ein Mensch sich bekehren? Warum sollte ein Mensch mit Jesus unterwegs sein, wenn sein Leben danach nur aus Verboten besteht? Wenn das Leben mit Jesus kein fröhliches Leben ist. Vergebung der Schuld ist ein wirklich wichtiger Punkt. Aber Gott gibt uns doch viel, viel mehr. Er gibt uns Freude, er gibt uns ein fröhliches, ein erfülltes Leben. Und wenn wir Freude ausstrahlen in unserem Leben mit Jesus, dann ist das die beste Einladung an Menschen, auch Jesus nachzufolgen. Ein fröhliches Leben ist anziehend und es ist letztlich das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Und wir Christen, wir haben einen unschätzbaren Vorteil. Wir haben nämlich die Gewissheit, dass wir die einzige, die wahre Quelle für Freude haben, Jesus Christus selbst. Und ich glaube, dass unser Kopf das mit der Freude sehr wahrscheinlich weiß. Die viel spannendere Frage ist, erleben und leben wir diese Freude im Herrn? Merken es unsere Mitmenschen, dass wir uns im Herrn freuen? Schauen wir wirklich auf Jesus oder lassen wir uns doch immer mal wieder über Gebühr von den Umständen beeinflussen? Und auch von dem beeinflussen, wie die Menschen um uns herum das Leben empfinden? Lassen wir uns von dieser Angst, von dieser Wut, von dieser Resignation anstecken? Zumindest manchmal. Ich glaube, dass es zwei mögliche Ursachen gibt, wenn wir diese Freude im Herrn nicht zu erleben, wie wir uns das selbst wünschen. Die eine ist, dass es Christen gibt, die nur mit halbem Herzen Jesus nachfolgen. Ja, Jesus ist ihnen schon wichtig, aber da gibt es noch so viele Dinge in ihrem Leben, die ihnen auch wichtig sind. Und wenn sie ganz ehrlich sind, vielleicht sogar wichtiger als Jesus. Das kann die Arbeit sein, das Haus, die Hobbys, die Familie, ein bequemes Leben, soziale Medien. Ja, Jesus ist ihnen wichtig, aber anderes eben auch. Und so ist es immer ein Schwanken zwischen dem Fokus auf Jesus und dem Fokus auf die Umstände. Und gerade in schwierigen Zeiten gewinnen dann die Umstände mehr Macht und Einfluss. Denn es fehlt diesen halbherzigen Christen die Erfahrung, dass Jesus gerade auch der Herr über den Alltag ist und der Herr über die Schwierigkeiten. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, dann richtet sich der Blick darauf, die Angst nimmt zu, Freude und Energie ab. Und so werden die schon im normalen Leben nicht üppigen Zeiten mit Jesus noch weiter gekürzt und die Gemeinschaft mit Christen vernachlässigt. Die Umstände übernehmen die Kontrolle über das Denken und Empfinden. Und dann kommt es in Zeiten wie diesen zu, dass sich schnell Angst ausbreitet, Pessimismus ausbreitet oder auch die Wut, die in unserer Gesellschaft zur Überhand nimmt. Wenn du dich in dieser Beschreibung vielleicht ein Stück wiederfindest, dann überleg mal für dich, was in Konkurrenz zu Jesus stehen könnte. Und es sind nie die kleinen Dinge, die sich schnell ändern lassen. Es sind immer die großen. Unmöglich, das kann ich nicht ändern oder das schaffe ich nie. Das ist wahrscheinlich der erste Gedanke, der diesen Menschen in den Kopf kommt. Aber es gibt nur eine Möglichkeit. Geh es an. Verändere dein Leben so, dass es nicht mehr in Konkurrenz zu Jesus steht. Vielleicht muss man manches komplett aus seinem Leben rausschmeißen, weil es sich immer mich ablenkt. Klar, das ist völlig radikal. Aber ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt. Nur mit ungeteiltem Herzen können wir wirklich Freude in unserem Leben erleben. Und die zweite Ursache, wenn wir die Freude im Herrn nicht so erleben, wie wir uns wünschen, ist, glaube ich, dass wir uns unserer Möglichkeiten nicht bewusst sind. Wer sind wir denn? Wir sind Kinder, des lebendigen, allmächtigen Gottes. In Römer 8, Vers 32 steht, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Eine rhetorische Frage. Natürlich wird uns Gott mit Christus auch alles andere schenken. Auch die Freude, den Anteil an dem, was und wer Gott ist. Und Gott wohnt mit seinem Geist in uns. Und sein Geist ist kein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Interessant ist hier, dass das Gegenteil von Furcht hier nicht mit Furchtlosigkeit oder Mut beschrieben wird, was wir vielleicht erwarten würden, sondern es wird beschrieben mit Kraft. Wir können auch sagen Stärke oder Energie. Und es ist Liebe. Und Liebe zieht sich gerade nicht auf das eigene Sofa zurück, sondern Liebe hat die Kraft, von sich selbst wegzuschauen, sich dem Nächsten zuzuwenden, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu helfen. Und es ist ein Geist der Besonnenheit, der Weisheit. Es geht nicht um Aktionismus, sondern um nachhaltig und überlegt. Und genau so dürfen wir leben und handeln. Nehmen wir doch in Anspruch, was Gott uns schon längst geschenkt hat. Geben wir dem Heiligen Geist Raum und die Möglichkeiten, die er verdient. Packen wir die Geschenke aus. Rechnen wir mit Gottes Möglichkeiten und nicht mit unseren. Freuen wir uns im Herrn und lassen uns nicht länger von den Umständen bestimmen. Ich möchte uns ein Segenswort noch zusprechen, das Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.